Bitte? Ja. Ich sage erstmal herzlichen Dank, liebe Geschwister, und auch herzlichen Dank, Rudi, dass du das Geburtstagslied eingeschoben hast. Du hast ganz vorsichtig gesagt, es war ja nicht abgesprochen, aber Freiheit im Geist heißt nicht, dass wir nur das zulassen dürfen, was jeden Quadratzentimeter im Haus hier abgesprochen ist. Warum lassen wir den Geist Gottes nicht einfach mal wirken in unserer Mitte, ne? Ohne dass wir Sorge haben müssen, hinterher gleich reglementiert zu werden? Das ist nicht in Ordnung. Ne? Das habe ich ja auch letzten Sonntag gesagt in der Gemeindeversammlung. Wir wollen dem Heiligen Geist Freiheit geben im Haus. Ja, dann noch etwas anderes. Wir waren am Donnerstag bei dem Ehepaar Beek. Das Ehepaar Becker hat mich begleitet. Wir hatten eine wunderbare Zeit, schöne Gemeinschaft mit Andacht und Abendmahl. Sie lassen die Gemeinde ganz herzlich grüßen und haben sich riesig gefreut, dass sie Besuch gekriegt haben. Und wir wollen das in Zukunft gerne fortsetzen. Hört ihr nichts mehr? Ja, Problem ist, jetzt sehe ich nichts mehr. Nein. Okay, ich beeile mich ein bisschen. Also wir haben ja in der letzten Zeit, ich weiß gar nicht, wer den Auslöser gemacht hat, überall und an allen Ecken und Enden wurde über Einheit gesprochen. Ihr habt euch uns erzählt von Blue Flame, Einheit war ein Thema, in der Evangelischen Allianz rauf und runter, Einheit diese Woche. Ich habe hervorragende Predigten gehört, wirklich geistgesalbte Predigten, Brüder, die uns gedient haben. In der Bibelstunde haben wir angefangen mit dem Thema Einheit. Das ist ja unglaublich. Und doch hat mir etwas gefehlt bei all dem. Die Predigt heute heißt Christsein in Einheit und Eindeutigkeit. Oder göttliche Weite und heilige Sturheit. Ihr Lieben, es ist der gleiche Herr und Hirte, der so weitherzig das Miteinander und die Einheit aller seiner Schäfchen will und der sich selbst so ausschließlich als die Tür zu den Schafen, als den Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet, als den einzigen, durch den wir zu Gott, dem Vater, kommen. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus Johannes 17, die Verse 6 bis 11. Das ist aus dem hohepriesterlichen Gebet. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verklärt. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Was für ein schönes Gebet von Jesus. Eine riesige Gemeinschaft der Liebe wünscht sich, dieser Herr und Hirte zu sein und das für immer. Welch eine göttliche Weite, welch ein großes Herz. Sogar mit mir will er es immer und ewig aushalten. In Johannes 14, Vers 6 sagt er aber so ausschließlich und unerbittlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Petrus übersetzt das später für die, die ihn gerade wegen seines Glaubens an Jesus verhören. Er sagt, in keinem anderen ist das Heil, denn unter dem Himmel hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir Menschen gerettet werden können. Gegen solche absoluten Aussagen, gegen diese vermeintliche Sturheit, wird heute von vielen ja scharf geschossen. Wir hören, wo bleibt die Toleranz? Ist ja nicht alles relativ? Ist nicht jede Meinung subjektiv? Nun, wir haben ja auch eine schmerzliche Geschichte hinter uns. Im Verlauf der Reformationszeit begann eine Zeit der konfessionellen Kämpfe, sogar der konfessionellen Kriege. Freilich ging es in diesen Kriegen um Macht, aber die Religion war die Hefe in diesem giftigen Kuchen aus Mord, Brandschatzung und Raub. Welch ein Aufatmen war es da, als im Zeitalter der Aufklärung endlich die Toleranz großgeschrieben wurde. Der Gegenpol. Viele Menschen sehen sich heute nach mehr Klarheit und Eindeutigkeit in Kirche und Gemeinde und mit Recht. Jesus war kein Prediger nach der Devise, es könnte so sein, aber es könnte auch so sein und vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Das war nicht das, was Jesus uns lehrt. Vielen Christen erscheint so viel Einheit und so viel Eindeutigkeit zugleich, wie bei Jesus zwar erstrebenswert, aber manchmal geradezu als die Quadratur des Kreises. Es ist nicht so einfach. Ein Bild aus der Wissenschaft will ich kurz anknüpfen, wie die Suche nach der Quadratur des Kreises, die auf rein geometrischen Wegen eben doch nicht geht, und unsere Frage nach dem Christsein in Einheit und Eindeutigkeit mit etwas Wissenschaftstheorie und Philosophie verknüpfen. Leitlinien der Wissenschaft. Stellt euch vor, zwei Mathematiker streiten sich darüber, ob 2 und 2 wirklich 4 oder doch eher 5 ist. Dann lässt der Vertreter der 5 seine Großzügigkeit walten und gibt sehr weit nach. Und er sagt, einigen wir uns doch auf 4,1. Damit komme ich dir weit mehr entgegen als du mir. Beide sind glücklich über den Kompromiss, kommt er doch ihrem Harmoniebedürfnis entgegen. Und doch würde ich nicht in dem Flugzeug sitzen wollen, das nach der Regel 4,1 gebaut wurde und gesteuert wird. Nun stellt euch vor, zwei Physiker streiten darum, ob das Licht aus Wellen besteht oder aus kleinsten Teilchen. Sie reden dann ein bisschen über diese geheimnisvolle Welt der kleinsten Teilchen und streiten nun auch noch darüber, wo genau ein bestimmtes Teilchen zu einer bestimmten Zeit sein wird. So dumme Mathematiker gibt es zum Glück nicht, die eine eindeutige Größe durch einen Kompromiss ersetzen wollen. Und so dumme Physiker gibt es auch nicht, die nicht wüssten, dass sich das Licht je nach Versuch entweder als Welle oder als Teilchen zeigt und auf geheimnisvolle Weise beides ist. Was sind nun die Leitlinien für Christen? Im Wesentlichen Einheit, im Nebensächlichen Freiheit, in allem Liebe. Diese Regel passt und stimmt, auch wenn es nicht stimmt, dass sie, wie oft behauptet wird, von Augustin stammt. Aber was bedeutet sie konkret für unser Leben als Christen? Wofür gilt was? Wo ist Eindeutigkeit unverzichtbar? Wo ist Mehrdeutigkeit unumgänglich? Wo ist der Pluralismus der Tod im Topf? Wo ist Vielfalt und Weite ein Reichtum? Und nicht zuletzt vor allem Liebe, wie geht das? Beginnen wir mit einem konkreten Beispiel. Die Augenfarbe der Jungfrau Maria interessiert mich recht wenig. Auch wenn man bei einem jüdischen Mädchen schon mit einem gewissen Recht davon ausgehen kann, dass sie nicht blond und blauäugig war. Die Jungfrauengeburt interessiert mich sehr, weil mit ihr das Wunder der Person Jesu deutlich wird. Ja, hier wird es extrem komplementär, ganz Gott und ganz Mensch und doch nur eine Person. Nach einem genauen Bibelstudium gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Jungfrauengeburt im wörtlichen Sinne zu verstehen ist, und ich persönlich glaube voll und ganz daran. Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr das glauben? Und deshalb haben wir den Auftrag, Jesus als Mensch und Gottes Sohn zu verkünden. Und kein Millimeter werde ich allerdings weichen, wenn die Gottheit und gleichzeitige Menschheit Jesu angetastet wird. Denn da geht es um meinen geliebten Herrn in seinem Wesen und um die Möglichkeit meiner Erlösung durch seinen Kreuzestod. Die gleiche Unbedingtheit gilt für Jesu wirkliche und leibliche Auferstehung. Und auch für die Frage, ob es neben Jesus nicht doch noch eine andere Erlösungsmöglichkeit gibt. Und deshalb darf es kein Abweichen von der biblischen Eindeutigkeit in solchen Kernfragen geben, kein Kompromiss, auch nur das 2 mal 2 4,1 ist. Sonst landet unsere Glaubens- und Lebensrakete im Aus und schließlich im ewigen Verderben. Der Leib Christi definiert sich in den wesentlichen Fragen des Glaubens durch seine Eindeutigkeit, in seiner Übereinstimmung. Das bedeutet ja nicht, dass wir nicht mit anderen Christen Gemeinschaft haben, dass mich keiner falsch versteht. Gemeinschaft, das bedeutet nur, dass wir selbst dabei unsere biblische Grundlage nicht verlassen, sondern in Gemeinschaft und Gespräch den Anspruch Gottes bezeugen. Dazu sind wir da. Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Religionen. Man muss nicht alles bejahen und man muss auch nicht alles verneinen. Aber man darf sich an das erinnern, wozu uns Gott den Auftrag gegeben hat. Denn Christsein ist ja keine Privatangelegenheit. Es ist also gut, in einem festen Maßstab ein Ideal zu haben. Auch den Maßstab der Bibel werden wir nie vollständig und ganz und gar genau umzusetzen schaffen. Erkenntnis ist Glück, ist Stückwerk, das wissen wir. Dass wir in unserem täglichen Leben das Idealmaß gelegentlich verfehlen, ist vielleicht eine traurige Sache. Doch es ist trotzdem gut zu wissen, es gibt einen absoluten Maßstab für unser Leben und unser Denken, und das ist Gottes Wort. Die Frage ist nun, versuche ich den Maßstab zu verändern, damit eine falsch gemessene Strecke doch noch als richtig erscheint? Will ich die Bibel insgeheim umschreiben, damit mein Leben besser zu ihr passt? Ich persönlich will das schon deshalb nicht, weil ich nicht gelegentlich vermesse und daneben haue und dann aufgrund des absolut zuverlässigen Wortes Gottes mit seinem Maßstab, mit seiner Lehre vom alleinigen Erlöser Jesus trotzdem sicher sein darf, dass er mir vergeben wird. Viele Christen haben in der Grundorientierung ihres Glaubens einen Paradigmenwechsel nötig. Gottes Wort in seinem vollen Licht, im Licht des Lebens, in der Lehre Jesu ist unser ewiger Maßstab. Wir haben aber immer wieder Reformation nötig, Rückkehr zum Wort Gottes und damit zum Bewährten und ewig Gültigen. Wahre christliche Existenz, das heißt, dass man von Christus ergriffen wurde. Die Freude und innere Gewissheit ist nach den inneren Kämpfen umso größer. Die passieren natürlich auch. Und wenn man dann wieder von außen her unter Druck gerät, wenn man einem der Wind des Unglaubens, der Gleichgültigkeit und das alles ist gleichgültig ins Gesicht bläst, dann sind wir in guter Weise abgehärtet. Nicht, dass wir irgendjemanden verurteilen. Auch das ist nicht wahr. Wir spüren den Rückenwind des Heiligen Geistes und der Heiligen Schrift. Ich bin auch deshalb kein Anhänger eines Wohlfühlchristentums, bei dem man auf Wolken gebettet werden soll und dann aus allen Wolken fällt, wenn Kampf und Leiden kommen. Und die kommen in unserem Leben. Wir werden älter, wir kriegen unsere Probleme, unsere Zipperlein, wie auch immer. Sie kommen einfach. David Ben-Gurion, von dem habt ihr alle gehört, der am Nachmittag des 14. Mai 1948 im Stadtmuseum von Tel Aviv den Staat Israel ausrief, sagte einmal: Ich glaube an das, was die Propheten Israels vor 2500 Jahren gelehrt haben. Ihre wichtigsten Verheißungen sind dabei, sich zu erfüllen. Jesus sagte: Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selber ausgedacht habe, in Johannes 7, Vers 17. Wer also Gottes Willen tut und nach Jesu Wort lebt, wird die Göttlichkeit des Jesuswortes erkennen. Und dieser Streit, ob Jesus nun wirklich Gott ist oder nicht, die Frage nach der Dreieinigkeit unter Christen ist ein Streit, der nie aufhört. Und man kann ihm Bibelverse vorlegen, wie man will. Die Leute, die sich festgelegt haben, die glauben es einfach nicht. Und das ist doch schlimm. Aber der Sog der Überzeugung von der Göttlichkeit der Bibel wird immer stärker werden, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen. Und nicht zuletzt ist es die große Weisheit, der tiefe Trost, die starke Ermutigung, die Treffsicherheit in genau meine Situation hinein, die uns aus vielen Stellen der Bibel entgegenkommt. Für unser Herz wirkt sie wie das Sonnenlicht, hell, klar, warm und wohltuend. Jetzt ist die Frage: Eindeutigkeit und trotzdem Einheit. Ihr Lieben, wie großartig ist es, wenn den Gott der Liebe zu kennen und in seinem Wort verbindliche Wahrheit und Weisung und einen festen Maßstab zu haben, statt uns in moderner Manier davon zu verabschieden oder uns ständig an der Eindeutigkeit der Kernfragen aufzureiben. Und das wird mit der Einheit, wenn wir in den Kernfragen stur bleiben. Was wird denn damit, wenn wir in den Kernfragen stur bleiben sollen? Ob es nicht doch die Quadratur des Kreises ist, Einheit und Eindeutigkeit miteinander zu verbinden? Nein, die Einheit wird sogar wachsen, je mehr wir Gottes Wort ernst nehmen, weil Gott dann erfahrbar in unserer Mitte bleibt. Wer das Wort der Bibel in sich bewegt und sich davon bewegen lässt, der wird Psalm 1 praktizieren. Das Anfangslied in unserem Lobpreis. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächten, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Nicht, was er macht. Und was er macht, das gerät wohl, Entschuldigung. Gute Früchte wie Liebe, gegenseitige Wertschätzung und Einheit erwachsen aus dem Wort Gottes. Von nirgendwo anders her. Und wer mit seiner bibelfernen Haltung auf dem Holzweg ist, der wird in einer bibelgetränkten Gemeinde Liebe, aber auch Hilfen zur Umkehr bekommen und nicht weiteres Holz für den Holzweg. Warum gibt es dann aber auch in Gemeinden Spannungen und Spaltungen, die sich betont als bibeltreu verstehen? Manchmal hat man den Eindruck, gerade dort sind die Spannungen vorhanden. Es muss noch mehr Geheimnisse geben, wenn es wirklich klappen soll, dass Einheit und Eindeutigkeit zusammenbleiben. In dem Lied »Herr, dein Wort, die edle Gabe« heißt es, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Die Wahrheit und Gültigkeit des Wortes Gottes ist entscheidend wichtig. Wir gehören in geschwisterliche Einheit und biblische Eindeutigkeit. Wir gehören Liebe und Wahrheit zusammen. Das ist ein Ehepaar, Liebe und Wahrheit. Das kannst du nicht trennen voneinander. Sie sind auch komplementär, die Welle und Teilchen im Sonnenlicht. Sie sind also die Größen, die man nicht, sind sie also Größen, die man nicht wirklich zusammenführen kann? Wird die eine Gemeinde deshalb eine Bekenntnis- und Wahrheitsgemeinde und die andere eine Liebesgemeinde sein? Muss man das wirklich auseinander definieren? Und der Einzelne entweder ein Wahrheits- oder ein Liebesmensch? Ich habe das erlebt in einer Gemeinde in Lübeck, dass der Pastor einem Ehepaar einen Brief schrieb, den haben sie mir gezeigt, und in dem stand: Ich bitte euch, in Zukunft von unseren Versammlungen Abstand zu nehmen, weil ihr Lehrfragen über das Liebesgebot stellt. Das ist eine Unmöglichkeit, das gehört zusammen, das kann man gar nicht trennen. Der Einzelne ist nicht entweder ein Wahrheits- oder ein Liebesmensch, sondern aus Liebe zu Gott halten wir uns an die Wahrheit. So ist es richtig. Die Bibel sagt, die Liebe erfreut sich der Wahrheit in 1. Korinther 13, Vers 6. Dem wollen wir nachspüren und beginnen nochmal mit der Frage der Jungfrauengeburt, also der Logos, das Wort mit seiner Logik und das Geheimnis seiner Schönheit und Unergründlichkeit gehören bei Gott zusammen. Als der Engel dem jungen Mädchen Maria die Schwangerschaft ankündigt und Maria dann fragt, wie das ohne Mann zugehen soll, antwortet der Engel: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Die unendliche Kraft des Höchsten, die das ganze Universum entstehen ließ, kommt so zart und sanft wie ein Schatten. Der Schatten ist wohl die zarteste Berührung, die es gibt. Manchmal merke ich ihn erst, nachdem er einige Zeit auf mir gelegen hat und es etwas kälter wird. Ihn selbst kann ich überhaupt nicht spüren. Welch ein Kontrast, welch ein Ausdruck der Liebe, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und der Schatten kommt noch dazu unmittelbar vom Licht, von dem Gott der Licht ist und in einem unzugänglichen Licht wohnt, heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 16. Die Aussage, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, war eine Aussage des Engels Gottes. Und das angekündigte Ergebnis, die Empfängnis des Gottessohns, ein überaus staunenswertes Wunder Gottes. Wer sich so viel Schönheit entgehen lässt, weil er nichts Besseres zu tun hat, als innerweltlich biologisch zu argumentieren, der ist zu bedauern. Wer sich aber vom Sog der Liebe Gottes erfassen lässt und auch aus seinen biologistischen Gedankenblockaden herausziehen lässt, der ist zu beglückwünschen. Gott arbeitet mit dem Sog seiner Liebe und seiner Wahrheit an unseren Herzen. Wir hörten die gute Regel im Wesentlichen Einheit, im Nebensächlichen Freiheit, aber in allem die Liebe. Das Wesentliche am christlichen Glauben ist Christus und das, was er für uns getan hat. Das ist Maßstab und Richtschnur für unser Leben. Wenn Jesus Christus im Mittelpunkt steht und wir ihn immer mehr zu erkennen und zu lieben suchen, gehen wir zugleich aufeinander zu. Im Mittelpunkt steht die mögliche Entschuldung durch Jesus. Gott hat es ganz offensichtlich nach keiner Seite hin nötig, lieber ruhig zu sein, und er tut es auch nicht. Das Wunderbare aber ist, dass er aufgrund des Opfertodes Jesu weiterredet, wenn wir umkehren. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Die Vergebensgewissheit aufgrund des Opfertodes Jesu ist keine Frage zweiter Ordnung. Sie ist höchstrangig, sie gehört zum innersten Kern der biblischen Botschaft. Und wir sollten solche äußerst wichtigen Gewissheiten der Bibel auch nicht von scheinbaren Nebenschauplätzen her unterhöhlen und zerstören lassen. Ich habe es dir einige Male schon gesagt, auf der Grundlage des Wortes Gottes ist ganz viel Freiheit. Aber lassen wir die Grundlage nicht aus. Der Opfertod Jesu ist das Geschenk der Geschenke und er bedarf der persönlichen Annahme. Dass wir Jesus persönlich in unser Herz aufnehmen, die Vergebung für unsere Schuld als Geschenk in Anspruch nehmen, das ist das Fundament der Einheit. Das ist die Grundlage, auf der wir Einheit untereinander haben. Ihr Lieben, wie großartig die Bibel als Gottes Wort und als Maßstab zu haben in ihrer Weite, in ihrer Tiefe und in ihrer Klarheit, ihrer Weisheit und Ausgewogenheit. Wie gut, diesen einzigen Retter Jesus zu kennen und in seinem Ausschließlichkeitsanspruch von innen her verstehen und bejahen zu können. Wie gut, die Liebe als Höchstes gut zu kennen und in Einheit zu leben. Aus Liebe sollen wir füreinander beten, dass wir miteinander mehr und mehr die Wahrheit erkennen und als Herde des guten Hirten zusammenbleiben und immer mehr eins werden. Weil Einheit ohne die Liebestat von Jesus am Kreuz nicht möglich ist. Ich komme zum Schluss. Es wird also gar nicht so lang. Kniende Theologie, habe ich das Schlusswort überschrieben. Jesus im Zentrum. Diese kniende Theologie ist das Bekenntnis zur unendlich größeren Wahrheit Gottes im Gegenüber zur kleineren Wahrheit der Welt. Sie kniet in erstaunender Anbetung vor Gottes unendlicher Liebe. Sie ist grundlos und aus freier Wahl zur Weltschöpfung und zur Erlösung entschlossen. Sie betet Jesus an als absolute Liebe, die absteigend ihren Kreaturen die Füße, ja die Seelen wäscht und allen Unrat der Schuld in sich hineinnimmt um vor sich selbst und vor aller Welt seine Kreatur zu entschulden. Das ist das Fundament der lebendigen Gemeinde. Wir sind unter dem Wort Gottes. Wir haben das Heil in Christus angenommen. Er ist unser Erlöser, unser Retter. Er ist unser Heiler, er ist unser Befreier. Das ist das Fundament der lebendigen Gemeinde. Gemeinde ist, Jesus ist nicht dazu da, persönliche Wünsche zu erfüllen und den eigenen Spaßfaktor auszuleben. Natürlich darf man Spaß haben, auch keine Frage. Wir sind vielmehr Botschafter als seine Kinder, Botschafter der göttlichen Liebe. Und in diesem Sinn haben wir Gemeinschaft mit Menschen aus allen Denominationen. In diesem Sinn. Wir beten für sie, dass sie auf das Fundament der göttlichen Liebe kommen, da wo es notwendig ist, und das Erlösungswerk von Golgatha für sich persönlich ergreifen. Aber Gemeinschaft und Einheit sind möglicherweise noch zwei verschiedene Dinge. Aber Gemeinschaft ist notwendig, damit wir zur Einheit kommen. Das ist das Entscheidende. Und genau da wandelt sich die Gemeinschaft eben auch in Einheit. Amen.